Deutschlandfunk. Wirtschaft am Mittag.
Mit Jessica Stromberg. Herzlich willkommen zu Wirtschaft am Mittag. Ja, am Vormittag wurden wir alle überrascht von dieser Meldung. Die umstrittenen Ruhetage an Gründonnerstag und Karsamstag, die geplant waren, um die dritte Welle der Corona-Pandemie einzudämmen, werden zurückgenommen. Bundeskanzlerin Angela Merkel.
Um es klipp und klar zu sagen, die Idee eines Oster-Shutdowns war mit bester Absicht entworfen worden. Denn wir müssen es unbedingt schaffen, die dritte Welle der Pandemie zu bremsen und umzukehren. Dennoch war die Idee der sogenannten Osterruhe ein Fehler. Sie hatte ihre guten Gründe, war aber in der Kürze der Zeit nicht gut genug umsetzbar.
Es hagelte ja Kritik aus der Wirtschaft, die die Osterruhe ablehnte, weil es zum einen juristisch nicht geklärt war, was genau eigentlich jetzt ein Ruhetag ist, aber auch, weil ein Herunterfahren von einigen Betrieben einfach nicht so möglich sei. Darauf schauen wir in dieser Sendung, was das jetzt alles genau bedeutet und auch auf die letzte Bilanz-Pressekonferenz von E.ON-Chef Johannes Theissen und warum der Immobilienmarkt nicht von der Corona-Krise betroffen ist. Ja, ist das jetzt der richtige Schritt, die Rücknahme der Osterruhetage? Das habe ich kurz vor der Sendung den Ökonomen Andreas Peichel vom Münchner IFO-Institut gefragt, der für eine No-Covid-Strategie eintritt.
Ja, Frau Stromberg, ich glaube, dass es eine gute Entscheidung ist, weil es in der Tat völlig unklar war, was das jetzt eigentlich für ein Tag ist. Das haben wir auch selbst hier am IFO-Institut. Wir haben natürlich die Frage bekommen, ist das jetzt ein Arbeitstag, ein Urlaubstag und so weiter. Das ist, glaube ich, für viele Arbeitgeber so. Und es gibt natürlich auch viele Bereiche im Bau, in der Industrie, wo man nicht einfach jetzt einen zusätzlichen Feiertag einführen kann, weil eine gewisse Just-in-Time-Produktion schon mehrere Wochen im Voraus da geplant ist. Und das macht so viele Probleme, glaube ich. Das Konzept eines Ruhetages gibt es juristisch ja gar nicht. Also man hätte wahrscheinlich einen Feiertag oder einen Sonntag erklären müssen, arbeitsrechtlich. Und das hat natürlich eine ganze Vielzahl von Konsequenzen. Deswegen, glaube ich, ist das, was das angeht, richtig, weil das einfach völlig unklar war, wie man damit umgehen sollte. Es ist natürlich so, dass das ja nicht ohne Grund gemacht wurde, zu sagen, wir brauchen ein paar Tage eine Art Shutdown oder Lockdown, wieder stärkerer Lockdown, um den Anstieg der Infektionen zu bremsen. Und jetzt lässt man das weiterlaufen. Und es gibt natürlich noch viele andere ungeklärte Fragen, wie den viel zitierten Mallorca-Urlaub, der möglich ist, und Urlaub innerhalb von Deutschlands nicht und so weiter. Und hier hätte ich mir auch noch ein paar Antworten gewünscht.
Möglicherweise kommen die auch noch in den nächsten Tagen. Aber wenn wir nochmal an dieser Idee, die ja dahinter stand, wenn wir da nochmal drauf erblicken, nämlich einige Tage einen härteren Shutdown oder Lockdown, je nachdem, wie man das nennen möchte, zu verhängen, um dann eben das Infektionsgeschehen doch auf ein deutlich niedrigeres Niveau zu bekommen. Sie sind ja Anhänger der No-Covid-Strategie und haben ja auch schon von diesem Standpunkt aus argumentiert, es wäre ganz sinnvoll, lieber kürzer und härter und danach geht wieder mehr. Also wie sollte die Bundesregierung und die Ministerpräsidentin jetzt vorgehen?
Das Problem ist, dass die Infektionszahlen ansteigen und sie werden das auch weiter tun in den nächsten Tagen und Wochen. Und je später man reagiert, zu einem späteren Zeitpunkt, desto härter und länger werden Maßnahmen sein müssen. Und es wäre viel sinnvoller gewesen, jetzt vor ein paar Wochen eben noch etwas durchzuhalten. Das eigentliche Ziel von No-Covid ist nicht immer mehr und härtere Lockdowns, sondern eine Öffnungsstrategie zu ermöglichen, die nachhaltig ist. Und was uns letztlich jetzt hier fehlt und was wir sehen, ist, wir öffnen, ohne dass es eine Teststrategie gibt, ohne dass es klare Konzepte gibt. Und es wäre viel wichtiger, dass wir beim Thema Testen Fortschritte machen. Beim Thema Impfen natürlich auch. Auch da sind erhebliche Verbesserungen möglich. Aber gerade beim Thema Testen, dass man sicherstellt, dass in den Betrieben, in den Schulen, in den Kitas getestet wird und dass man sie so entsprechend öffnen kann. Denn der Lockdown ist letztlich das schlimmste Mittel. Es geht ja darum, Risikokontakte einzuschränken. Es geht ja nicht per se darum, Kontakte einzuschränken, sondern es geht darum, zu verhindern, dass ein Infizierter, eine Infizierte jemanden Gesundes trifft und das Virus überträgt. Und das kann man durch geschicktes Testen genauso eliminieren wie durch einen Lockdown. Und es gibt Studien, die zeigen, dass wenn man jede Person in der Bevölkerung, die Kontakte hat, also die Beschäftigten, die Schülerinnen, Schüler vor allem, wenn man die zweimal die Woche testet, dann hätten wir den gleichen Effekt auf das Infektionsgeschehen wie den Lockdown, den wir seit Dezember haben. Und das wäre viel intelligenter und viel günstiger durch entsprechende Tests, als so grob schlechtig die gesamte Wirtschaft lahmzulegen oder Teile der Wirtschaft komplett lahmzulegen.
Also können wir jetzt auch ohne diesen kurzen Shutdown auskommen?
Wir könnten ohne den Shutdown auskommen, ohne jetzt weitere schärfere Maßnahmen. Dann dauert es aber länger. Und das ist so ein bisschen die Frage, wie viel kann man der Bevölkerung noch zumuten, wenn man lieber sagt, wir machen jetzt eine Woche, fahren wir das Leben so weit wie möglich runter, wo es geht. Es gibt natürlich sehr viele Bereiche, wo das nicht komplett geht. Also kritische Infrastruktur, aber auch in hochtechnisierten Industriebetrieben ist es natürlich nur schwer möglich, das entsprechend runterzufahren, ohne dass man große Fixkosten wieder hat, eine Fabrik wieder hochzufahren. Deswegen ein kurzes zur Ruhe kommen, wie es letztlich auch ein bisschen über Weihnachten war, was man in den Daten gesehen hat, die Mobilität reduzieren, die Kontakte reduzieren, wäre sicherlich sinnvoll oder war insbesondere auch im Januar, als wir das vorgeschlagen haben, noch sinnvoller, weil dort natürlich auch noch nicht so viele Tests potenziell zur Verfügung standen. Das Problem ist, dass man die Zeit seit Januar nicht genutzt hat, um eine entsprechende Teststrategie auch umzusetzen. Und wenn wir jetzt im März mit den Öffnungen hätten auch großflächig testen können, wäre die Entwicklung eine ganz andere gewesen.
Wie kommt denn dieses Eingeständnis eines Fehlers von Bundeskanzlerin Angela Merkel bei Ihnen an?
Ja, also ich persönlich finde es sehr gut, dass sie den Fehler eingesteht oder auch die Verantwortung dafür übernimmt, ist letztlich auch ihr Amt. Und man muss auch Fehler eingestehen können. Und es hat sich eben gezeigt, dass es war so viele Sachen unklar bei dieser Regelung, dass das einfach nicht umzusetzen war. Was ich jetzt schwierig finde, ist, dass wir jetzt bis zum 12. April warten, ohne dass wir weitere Maßnahmen oder dass es eine weitere MPK geben wird. Ich hoffe, dass trotzdem weitere Maßnahmen jetzt auf den Weg gebracht werden. Meines Erachtens wäre es ganz wichtig, dass man eine Testpflicht einführt, dass überall dort, wo sich Menschen treffen, regelmäßig treffen, in den Schulen, in den Kitas, in den Betrieben mit Präsenz, dass dort eben getestet wird und zwar mit einem Konzept, um sicherzustellen, dass man die Infektionsketten sehr schnell durchbricht.
Jetzt könnte man ja vermuten, dass eine große Erleichterung durch die Wirtschaft geht. Es hagelte ja geradezu an Kritik an dieser Regelung der Osterruhe. Sie haben heute auch die IFO-Konjunkturprognose vorgestellt. Die Wachstumsprognose ist ein wenig angepasst worden. Sie gehen jetzt nur noch von einem Wachstum in diesem Jahr von 3,7% aus. Wie bewerten Sie denn jetzt die jüngsten Entwicklungen in diesem Zusammenhang?
Ja, also diese Rücknahme der Osterruhe wird darauf keine Auswirkung haben auf die Prognose. Die Frage ist, wie schnell wir es schaffen, die Infektionen runterzubekommen. Das Risiko, was in der Prognose drin ist, ist, dass sich der Lockdown in den Bereichen des sozialen Konsums noch weiter verlängert. Wir haben ein Risikoszenario in der Prognose, auch wenn wir die Erholung dort bei Restaurants und so weiter erst ab Juli sehen würden, dann würden wir die Prognose nochmal um 0,3, 0,4 Prozentpunkte nach unten korrigieren. Aber insgesamt muss man sagen, dass die Bereiche, die jetzt betroffen sind von dem Lockdown, so hart die Einzelschicksale sind, für die Wirtschaftsleistung, für das Bruttoinlandsprodukt nicht so entscheidend sind. Also da ist die Industrie in Deutschland viel wichtiger und die sind aktuell ein Wachstumstreiber. Die Exporte laufen wieder sehr gut, weil es auch in anderen Regionen, in Asien, aber auch in den USA wieder deutlich aufwärts geht.
Sagt Andreas Peichel, Leiter des Zentrums für Makroökonomik und Befragungen am IFO-Institut in München. Ja, und das Ganze nehmen wir mal mit zur Börse. Claudia Werle in Frankfurt. Wie wird das denn dort bewertet?
Ja, man sieht es auch mit gemischten Gefühlen. Ich habe mich vorhin mit Martin Lück vom Vermögensverwalter BlackRock länger über dieses auch hin und her unterhalten, dass die umstrittenen Osterruheregelungen jetzt zurückgenommen worden sind. Das reihe sich ein in diese doch oft halbherzigen Maßnahmen, die wir in den vergangenen Monaten gesehen haben. Am Ende müssen wir das teuer bezahlen, so zumindest seine Befürchtungen. Was eben schon angesprochen worden ist, auch Martin Lück sagt, eigentlich hätten wir jetzt einen richtig harten Lockdown gebraucht, um die dritte Welle aufzuhalten oder sagen wir abzumildern, einfach weil die Ansteckungsgefahr durch die Mutanten, die jetzt überall sind, so viel höher ist als die der ursprünglichen Variante. Das Interview, das Sie jetzt gleich hören, das habe ich mit Martin Lück heute Vormittag gehört. Und zwar kurz bevor klar war, dass die Osterregelungen jetzt zurückgenommen werden. Wir haben über ganz grundsätzliche Dinge gesprochen, was Politiker falsch machen, wollte ich von Martin Lück wissen. Und hier ist seine Antwort.
Na, ich denke, erstmal haben wir hier institutionell schon Probleme, weil das Ganze immer über Bund und Länder geregelt werden muss, also nicht zentral hier durchregiert werden kann. Dann ist das große Problem, dass natürlich Politiker auch ungern ihrem Wahlvolk etwas zumuten, was dort nicht gut ankommt. Man hätte sicherlich schon die zweite Welle im November viel härter adressieren müssen und wäre dann eventuell von einem viel niedrigeren Niveau jetzt in die dritte Welle gestartet. Das zusammen mit einer sicherlich besseren Impfkampagne hätte dazu geführt, dass man heute anders hätte agieren können. Jetzt können wir aber nicht mehr anders als mit diesem Hin und Her von stärkerem Lockdown und mal wieder etwas lockern zu versuchen, das rettende Ufer zu erreichen.
Wie glaubwürdig sind diese Konzepte?
Die Menschen sind natürlich nach über einem Jahr Lockdown oder Homeoffice, Homeschooling etc. genervt und wollen die Normalität zurückhaben, sehen auch, dass es in anderen Ländern besser funktioniert hat. Und das ist natürlich etwas, was man der Politik jetzt vorwirft. Also ich glaube, die Politik insgesamt, Bund, aber auch viele Länder, die da nicht wirklich mitziehen, haben stark an Glaubwürdigkeit verloren.
Auch weil viele Länder ganz unterschiedliche Vorstellungen haben, wie man mit der Lage umgeht?
Das ist völlig klar. Und die Länder haben ja auch ganz unterschiedliche Interessen, werden unterschiedlich betroffen. Einige Länder haben starken Eintrag, beispielsweise weil sie direkt in Nachbarschaft angrenzen an Länder, die sehr hohe Inzidenzen haben, wenn ich da an Bayern denke etwa. Andere Länder haben großes Interesse, dass gelockert wird, weil sie niedrige Inzidenzen haben und gleichzeitig einen hohen Faktor im Tourismus, beispielsweise Schleswig-Holstein oder auch Mecklenburg-Vorpommern. Und so gehen natürlich die Länder hier zunächst mal von ihren eigenen Interessen aus, bevor sie das große Ganze sehen. Und das ist natürlich nicht förderlich.
Wann rechnen Sie mit einem Anziehen oder mit einem deutlichen Anziehen der Wirtschaft?
Na, ich bin ja unverbesserlicher Optimist und glaube mal daran, dass die Lieferung der versprochenen Impfdosen jetzt im zweiten Quartal in der Größenordnung von bis zu 60 Millionen Dosen auch kommen kann. Und wenn dann die Verimpfung endlich auch in Hausarztpraxen möglich wird, dann sollte auch das Impftempo deutlich hochgehen. Und somit glaube ich tatsächlich, dass wir im Spätsommer einen signifikanten Teil der Bevölkerung geimpft haben werden. Und dann wird auch die Lockerung zu einer massiven wirtschaftlichen Erholung beitragen.
Die wirtschaftliche Erholung in anderen Staaten aber deutlich früher, oder?
Ja, in der Tat, genau. Und deshalb fällt auch Europa und mit ihm die größte Volkswirtschaft, nämlich Deutschland, weiter zurück. Der ökonomische Neustart wird in den USA mindestens ein Quartal früher stattfinden können als in Europa und natürlich einen erheblichen Teil später als in China beispielsweise, wo ja schon im April 2020 wieder gelockert wurde.
Was hätte denn Ihrer Meinung nach von Seiten der Politik anders, besser gemacht werden müssen?
Ich glaube, man hätte im November die Erfahrung der ersten Welle, die ja durchaus viele Erkenntnisse geliefert hat, nehmen müssen, um zu sehen, da kommt jetzt eine zweite Welle auf uns zu und man hätte deutlich schärfer einbremsen müssen. Dann wären wir von einem viel niedrigeren Niveau in das neue Jahr gestartet und auch in die Exposition mit der Mutante hinein, vor allen Dingen mit der britischen Mutante, die ja viel ansteckender ist und wahrscheinlich auch tödlicher ist. Und dann wäre es nicht nötig gewesen, jetzt nochmal dieses Hin und Her zu machen mit Lockdown und Wiederöffnung. Also man hätte deutlich konsistenter agieren müssen im November. Das hat man verpasst. Und das ist jetzt der Preis, den man heute zahlt.
Das sagt der Ökonom Martin Lück vom Vermögensverwalter BlackRock.
Ja, vielen Dank auch von unserer Seite. Schauen wir mal auf die Entwicklungen heute an der Börse. Insgesamt, wie ist es denn? Wie läuft der DAX?
Gut, das Hin und Her ist das eine. Die Infektionszahlen sind ja nach wie vor hoch, steigen in vielen Regionen. Wir dürfen auch nicht vergessen, je nachdem, auf welche Branche man schaut. Es gibt ja derzeit sehr unterschiedliche Entwicklungen. In vielen Industriebetrieben wird gearbeitet. Die Nachfrage nach Produkten made in Germany ist groß. Der DAX dennoch den ganzen Tag im minus 0,5%, jetzt bei 14.571 Punkten.
Die Commerzbank rechnet auch dieses Jahr wieder mit einem Verlust. Der soll aber nicht mehr ganz so stark ausfallen.
Die Aktien dennoch leicht im Minus. Im vergangenen Jahr hatte die Commerzbank ja den höchsten Verlust seit der Finanzkrise 2009 eingefahren. Und dieses Jahr, so zumindest die Hoffnung, soll es im Tagesgeschäft wieder schwarze Zahlen geben.
Gestern gab es ja den Autogipfel. Die Autobauer gestern im Minus. Wie sieht es heute aus?
Auch heute bis -2%. Es gab ja gestern keine konkreten Ergebnisse beim Gipfel. Ich denke mal, die Diskussionen werden da auch weitergehen.
Und zum Schluss Euro, Rente, Gold und vielleicht mal kurz auch auf den Ölpreis schauen.
Der Euro kostet aktuell aktuell 1,1832 $. Die Umlaufrendite ist von minus 0,39 auf minus 0,41% gesunken. Öl, amerikanisches Leichtöl, das Fass $59,27 $. Und die Feinunze Gold kostet $1,732,96.
Vielen Dank, Claudia Werle von der Frankfurter Börse. Die Corona-Pandemie trifft die Branchen und Unternehmen ja sehr unterschiedlich. Vergleichsweise geringe Auswirkungen verzeichnet der Energiekonzern E.ON. Der scheidende Chef präsentierte heute zum letzten Mal die Jahresbilanz für das abgelaufene Jahr und verabschiedet sich mit einem Milliardengewinn und einer geplanten höheren Dividende. Und persönlich will Johannes Theissen jetzt erst einmal Urlaub machen. Jörg Marksteiner berichtet.
Das Chefbüro weit oben in der gläsernen Essener E.ON-Zentrale will er ganz sicher nicht mehr ansteuern.
Festplatte erstmal neu formatieren, runterfahren, über viele Angebote nachdenken, aber erstmal Abstand kriegen. Und nicht als Geist über die Kulisse laufen. Also Leo braucht keine Sorge zu haben, dass ich mich jeden Morgen verfahre und ihm klugen Rat gebe.
Denn Leo, Vorstandskollege Leonhard Birnbaum, wird ab April, also am Freitag, sein Nachfolger als Chef von E.ON. Theissen scheidet dann aus mit 61, nach mehr als 30 Jahren im Unternehmen.
Wenn man die Zahlen hört, über 30 Jahre hat man ja Sorge, dass man abgestaubt wird.
Sagte Theissen heute, der eine ziemlich lebhafte Amtszeit hinter sich hat. Fukushima, Atomausstieg, Energiewende, Kohleausstieg, Streit mit Politik und Gerichten um Milliardenentschädigungen, das alles fiel in seine Zeit als Chef und machte ihn auch zu einem der bekanntesten und nicht immer beliebtesten Energiemanager hierzulande. Zehntausende Stellen fielen in seiner Zeit als Chef weg.
Mit Blick auf meine 11 Jahre in der Konzernspitze möchte ich zum Abschluss sagen, dass natürlich und ganz sicher nicht alles gelungen ist. Mich aber vieles doch auch mit Stolz erfüllt.
Gleich mehrfach hat er den aus Feber und FIAC entstandenen früheren Großkraftwerkskonzern radikal umgebaut und dabei auch eigene Überzeugungen korrigiert. 2011, kurz nach Fukushima, betonte Theissen, damals Chef des größten deutschen AKW-Betreibers, vor der damaligen Ethikkommission,
die Kernenergie als Brücke zu nutzen. Mit Hilfe dieser Brücke und nur dieser Brücke kann auf viele neue Kohle- und Gaskraftwerke in diesem Lande verzichtet werden.
Heute sagt er, kein privates Unternehmen werde mehr in Atomkraft investieren. Zu teuer, zu riskant, politisch zu brisant. Ja, die Energiewende habe er anfangs unterschätzt, dann aber die Chancen gesehen. 2018 kam es dann zur überraschenden Verbrüderung mit dem bisherigen Erzrivalen RWE. Man tauschte Beteiligungen und Mitarbeiter. Seitdem erzeugt E.ON selbst gar keinen Strom mehr. Die 78.000 Mitarbeiter betreiben vor allem Infrastruktur wie Stromnetze und verkaufen Verträge für Strom, Gas und Energielösungen an europaweit 52 Millionen gewerbliche und private Endkunden. Diese Basis hat E.ON auch die Corona-Krise gut überstehen lassen. Theissen verabschiedet sich mit einem Milliardengewinn und steigender Dividende.
E.ON ist pandemie- und wetterfest.
Theissen ließ heute deutlich anklingen, er ist mit sich im Reinen. Ein Job für den Nachfolger wird es aber sein, das auch den Finanzprofis zu vermitteln. Denn der Aktienkurs von E.ON dümpelt eher vor sich hin, während sich der von RWE seit dem großen Beteiligungstausch in etwa verdreifacht hat.
Berichtet Jörg Marksteiner. Und noch eine andere Branche, auf die sich die Corona-Krise wirtschaftlich nicht negativ ausgewirkt hat, das ist nämlich der Immobiliensektor. Wieso das so ist, das erklärt eine Studie des Immobilienportals ImmoScout24, die heute Vormittag präsentiert wurde und die mein Kollege Sebastian Engelbrecht sich angeschaut hat.
Die Nachfrage nach Eigentumswohnungen und Einfamilienhäusern steigt. Zu diesem Ergebnis kommt eine Analyse der Kontaktanfragen von Kundinnen und Kunden des Online-Immobilienmarktplatzes ImmoScout24. Dessen Geschäftsführer Ralf Weitz sieht eine ungebrochene Fortsetzung der Entwicklung des Marktes.
Wir hatten ja vor der Corona-Pandemie schon einen angespannten Immobilienmarkt und das hat sich tatsächlich fortgesetzt auf der Nachfrageseite. Auf der Angebotsseite sehen wir, dass die Angebotssituation stabil ist. Natürlich hatte der erste Lockdown einen Effekt, Angebot ist zurückgegangen, als auch Nachfrage. Aber beides hat sich während der Pandemie erholt und die Nachfrage ist sogar deutlich gestiegen.
Die Nachfrage nach Eigentumswohnungen in Deutschland ist seit Februar 2020 um 34% gestiegen. Fast genauso stieg die Nachfrage nach Häusern. Die Käuferinnen und Käufer suchten weiterhin Immobilien in den Städten. Noch größer waren die Wachstumsraten in den Speckgürteln. So wuchs die Nachfrage nach Häusern im Berliner Umland zum Beispiel um 75%. Da die Ausgaben für Reisen und Restaurantbesuche wegfallen, bleibt mehr Geld für anderes, zum Beispiel für den Kauf einer Immobilie. Viele halten sie für eine krisenfeste Wertanlage. In der Pandemie ist den Menschen zudem ein schönes Zuhause wichtiger geworden, so die Analyse von ImmoScout24.
Zudem ist der Wunsch nach einer Immobilie nochmal gestiegen in der Krise, weil viele möchten jetzt das Homeoffice tatsächlich auch physisch haben. Und natürlich hat das digitale Arbeiten auch etwas verändert. Das Wohnen im Speckgürtel zum Beispiel ist attraktiver geworden, weil der Weg zur Arbeit ja nicht mehr unbedingt notwendig ist, wenn man zu Hause digital arbeiten kann.
Ganz besonders beliebt sind große Wohnungen mit mehr als 150 Quadratmetern Fläche, weil Homeoffice und Homeschooling Platz brauchen. Um ein Drittel mehr interessierten sich die Deutschen für Wohnungen mit Balkon oder Häuser mit Garten. Bei den Mietwohnungen ist das Bild nicht so eindeutig. Die Nachfrage in den 7 größten Städten wuchs um 4%. Bezogen auf ganz Deutschland ging sie allerdings um 6% zurück. Auf dem Gewerbeimmobilienmarkt ist die Krise durchaus zu bemerken. Während die Preise für Wohnimmobilien im Jahr 2020 um fast 10% stiegen, sank der Bedarf an Einzelhandels- und Büroflächen. Der Wohnimmobilienmarkt blieb bislang von der Krise unbeeinflusst, weil die Bundesregierung die Folgen mit ihren Hilfsprogrammen abfederte. Sollten im Verlauf der Pandemie oder danach die Zinsen deutlich steigen, könnte sich die Krise auch auf dem Markt für Wohnungen und Häuser bemerkbar machen. Dennoch bleibt Ralf Weitz von ImmoScout zuversichtlich.
Es gibt eine Entkopplung zwischen Risiko und tatsächlich im Kreditzins aktuell und wir glauben, dass es ein Interesse daran gibt, die Zinsen weiter niedrig zu halten und dass die Zentralbanken alles dafür tun werden, dass das so bleibt. Und wir sehen auch keinen sprunghaften Anstieg der Kreditzinsen.
Falls die Kreditzinsen steigen sollten, so Weitz, dann werde das schrittweise geschehen.
Warum sich die Corona-Krise bisher nicht negativ auf die Immobilienbranche ausgewirkt hat, berichtete Sebastian Engelbrecht. Und jetzt zur Wirtschaftspresseschau. Die beschäftigt sich mit den Bund-Länder-Beschlüssen zur Corona-Pandemie, die am Montag gefällt wurden. Da wird in den Kommentaren auf die wirtschaftlichen Folgen hingewiesen.
Die Zeitung Der Neue Tag aus Weiden merkt dazu an, kaum einer behauptet, es sei leicht, diese Krise zu meistern. Wer aber Millionen Selbstständigen, Schülern, Kurzarbeitern und Minijobbern Geduld und Einkommensverluste bis zu 100% zumutet, der sollte tunlichst darauf achten, Kardinalfehler zu vermeiden und nicht zu Beginn der dritten Welle Lockerungen in Aussicht zu stellen, die absehbar bei der nächsten Runde wieder kassiert werden. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung kommentiert: Das Einzige, was in dieser fast schon kafkaesken Situation davon abhält, wahnsinnig zu werden, ist die Aussicht auf Besserung. Sie mag an Tagen wie diesen verblassen, doch sie ist und bleibt berechtigt. Zu verdanken ist das den innovativen Unternehmen und Wissenschaftlern, die der Welt in Rekordzeit Impfstoffe geschenkt und auch den mutierten Viren etwas entgegenzusetzen haben. Vom Sommer an werden die Impfungen mehr Freiheit und einen wirtschaftlichen Aufschwung ermöglichen, prognostizieren die Wirtschaftsweisen. So kann Ostern ja vielleicht doch noch zu einem Fest der Hoffnung werden. Die Süddeutsche Zeitung kritisiert die von Bundesfinanzminister Scholz geplante massive Neuverschuldung. Von der Regierung der größten europäischen Volkswirtschaft sollte man erwarten, dass sie intelligentere und mutigere Konzepte austüftelt. Konzepte, die nicht nur Verlierer unterstützen, sondern auch große Gewinner in die Pflicht nehmen. Gerade der Kanzlerkandidat Scholz verspricht ja, stärkere Schultern stärker zu belasten. Aber den Praxistest hat er noch nicht bestanden. Welche Schultern wären stärker als zum Beispiel die von Amazon? Das Bundesbudget ist Symbol einer Koalition, die nur noch verwaltet, statt zu regieren. Das Handelsblatt schließlich befasst sich mit der Reform der Finanzaufsicht BaFin. Die Kür von Mark Branson zum neuen Präsidenten ist eine große Chance für die Finanzaufsicht BaFin, die durch den Wirecard-Skandal auf so vielen Ebenen entzaubert worden ist. Der bisherige Chef der Schweizer Aufsicht FINMA kennt die Finanzbranche von innen, hat die Schweizer Großbanken hart angepackt und kleine Institute von allzu viel Bürokratie verschont. Das klingt fast zu schön, um wahr zu sein. Und genau das macht diese Personalentscheidung so gefährlich. Denn sie lässt leicht vergessen, dass eine neue Spitze und neue Gesetze nicht genügen werden, um aus der BaFin eine schlagkräftigere Aufsichtsbehörde zu machen. Zwar gehen die Reformpläne, die auch für eine bessere Aufsicht über komplexe Konzerne wie Wirecard sorgen sollen, in die richtige Richtung. Doch wenn aus der Chance Branson auch ein Glücksfall werden soll, muss Bundesfinanzminister Olaf Scholz noch heißere Eisen anpacken als die, die er als Reformen bislang in Gesetzesentwürfe gegossen hat.
Soweit die Wirtschaftspresseschau. Und das war die Sendung Wirtschaft am Mittag. Und ich wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Nachmittag.